Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 4. Februar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Heute freue ich mich, endlich mal wieder einen Gast in unserer Sendung begrüßen zu dürfen, und zwar den Journalisten Felix Feistel. Schönen guten Morgen, Herr Feistel.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, und mir wie immer zugeschaltet aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, und einen schönen guten Morgen an unseren Gast Felix Feistel.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir hier heute in dieser Runde zusammengekommen sind, und es war wieder einiges los. Es gibt einiges zu besprechen, und ich würde sagen, aufgrund der Aktualität fangen wir gleich an mit einem Blick auf die Entwicklung der weiteren Hilfen für die Ukraine. Und zwar haben die 27 EU-Mitgliedsstaaten sich am Donnerstag auf ein zusätzliches Hilfspaket im Umfang von 50 Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt, wie der EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mitteilte. Bisher hatte Ungarn die Pläne der EU durch sein Veto verhindert. Jetzt stimmte es allerdings doch zu. Mit dem Paket wird Kiew jetzt bis 2027 finanziell unterstützt, und auch das ausufernde Haushaltsdefizit der Regierung soll damit gestoppt werden. Ja, Frau Kneißl, auch Ungarn, Orbán hat zugestimmt. Wie sehen Sie das? Begrüßen Sie, dass jetzt die Ukraine weiterhin massiv von der EU zumindest finanziell unterstützt wird?
Ja, die EU-Unterstützung hat sich noch einmal vervielfacht, weil die US-Unterstützung demnächst völlig ausfällt. Also daher ergeben sich diese 50 Milliarden, die über die nächsten 3 Jahre an die Ukraine fließen sollen. Und weil auch die bisherigen sogenannten Friedensfazilitäten, aus denen man Waffenlieferungen finanzierte, auch nicht mehr gefüllt sind. Diese 50 Milliarden wurde an sich bis Donnerstag früh gestritten, weil der ungarische Premierminister Viktor Orbán, der in gewisser Weise auch der Doyen jetzt unter den Staats- und Regierungschefs ist, also ist der längst dienende, seitdem Merkel weg ist, und er hat sich dagegen gestellt mit mehreren Argumenten. Zum einen hat Budapest konsequent seit Beginn der Kampfhandlungen diese kritisiert und immer eine diplomatische Lösung und immer einen Waffenstillstand gefordert. Zum anderen ist aber Ungarn auch über die ungarische Volksgruppe im sogenannten transkarpatischen, eben ehemaligen ungarischen Gebiet, das durch die Verträge von Trianon auf dem Ersten Weltkrieg sozusagen nicht mehr unter ungarischer Jurisdiktion war, immer für diese ungarische Volksgruppe eingetreten. Also Ungarn hat zu der gesamten Ukraine-Frage eine völlig andere Haltung und ich würde sagen auch immer ein sehr nationales Engagement eingebracht. Orbán wird oft als pro-russisch bezeichnet, was völliger Unfug ist. Er ist alles andere als pro-russisch, wenn man sich auch ein wenig seine Vita ansieht. Der junge Orbán im Juni 1989, als sich in Europa vieles drehte, hielt damals eine vielbeachtete Brandrede gegen die Sowjetunion, gegen die Rote Armee. Und zum Hintergrund 1956, als ein ungarischer Volksaufstand gegen die kommunistische Regierung tobte, war es der Einmarsch der Roten Armee, der diese niederschlug. Also für Orbán stand damals sehr, sehr vieles an der Kippe. Ich füge das hier nur deswegen ein, nicht um jetzt die Lanze für Orbán als solchen zu brechen, aber um auch vielleicht diese ahistorische Betrachtung, die wir in Brüssel haben, wenn es um pro-russisch und nicht-russisch und so weiter geht, ein wenig zurechtzurücken. Ungarn war nie pro-russisch. Ja. Ungarn war immer Ungarn, und ich selbst spreche ein wenig Ungarisch, habe mich in dem Land immer wieder gerne aufgehalten. Und die Ungarn sind einfach national und vertreten ihre Interessen. Das haben sie in ihrer Geschichte nachweislich immer vehement getan, auch indem sie große Opfer brachten. Jetzt war aber seitens der restlichen EU 26 plus auch der US-Regierung plus wesentlicher Finanzinstitutionen stand die Route im Fenster. Achtung, wenn Ungarn sich diesem 50-Milliarden-Paket widersetzt, dann werden wir ganz konkret den ungarischen Forint auf unserem Radar haben und wir werden danach trachten, dass es keine ausländischen Investitionen mehr in Ungarn gibt. Also das war die ganz klare Drohung, die man auch nachlesen konnte in einem Bericht der Financial Times, der letzten Montag erschien. Und das war natürlich harter Tobak. Also daher ist offenbar Viktor Orban eingebrochen. Für welchen Preis, das wissen wir noch nicht.
Ja, Herr Feistel, harter Tobak, wie Frau Kneißl ausführt. Wie blicken Sie denn jetzt auf diese weiteren finanziellen Hilfsmittel der EU an die Ukraine? Wie stehen Sie dazu? Lehnen Sie das ab? Befürworten Sie es? Wie ist da Ihre Haltung, Herr Feistel?
Naja, also wenn man sich, wie Frau Kneißl es gerade beschrieben hat, erstmal ansieht, wie das zustande kommt, kann man ja schon von Erpressung reden. Also Ungarn wurde ganz massiv unter Druck gesetzt, da überhaupt zuzustimmen. Genau, und wie sie auch schon sagte, es geht darum, die ausgefallenen US-Finanzhilfen zu ersetzen. Also es ist ja, die USA ziehen sich langsam aus dieser ganzen Affäre zurück und schieben jetzt quasi die gesamte EU vor, das, den Krieg weiter am Köcheln zu halten, da weiter Gelder reinzupumpen. Und das Interessante ist, ich habe gelesen, dass der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat gesagt, diese ganzen Finanzhilfen, die ganze Unterstützung der Ukraine ist ein super Geschäft für die USA. Also was passiert mit diesem Geld? Dieses Geld wird in die Ukraine gesteckt, die damit dann Waffen kauft, unter anderem Waffen kauft bei US-amerikanischen Herstellern. Das heißt, von diesen EU-Geldern im Endeffekt profitieren davon die USA. Und wenn man sich dann anguckt, wer eigentlich genau hinter diesen Waffenhändlern steht, dann kommen auch wieder bekannte Namen wie BlackRock zum Beispiel. Also das ist eine große Umverteilung über den Umweg der Ukraine in die Taschen, der üblichen Verdächtigen. Und das Interessante ist ja auch die Situation in Brüssel, als diese Entscheidungen getroffen wurden, weil es wurden jetzt zum gleichen Zeitpunkt ganz Brüssel von Bauern blockiert und auch, die sind ja bis zum EU-Parlament vormarschiert und haben da ordentlich randaliert. Das hat aber niemanden im Parlament überhaupt nur interessiert. Also es gehen in Brüssel Bauern auf die Straße, denen die Gelder immer mehr abgedreht werden, während gleichzeitig massive Milliarden an Geldern in die Ukraine gepumpt werden. Während hier zu Hause, in Deutschland haben wir es ja auch erlebt, es gab riesige Bauernproteste, in den Niederlanden gibt es ja schon seit 2022, die werden systematisch zerstört und das ganze Geld und die ganzen Subventionen, die die jetzt nicht mehr bekommen, sozusagen gehen in die Ukraine und sollen da irgendeinen Krieg am Laufen halten.
Frau Kneißl, wie sehen Sie das denn? Herr Feistel hat es jetzt ja gerade schon ganz richtig ausgeführt im Grunde genommen. Finden jetzt ja schon seit Anfang des Jahres auch in Deutschland massive Proteste der Bauern statt. Da wird medial kaum drauf eingegangen. Sie werden gerade jetzt überlagert von den Protesten gegen die AfD. Aber ist das Ganze nicht eine riesen Ablenkung? Wie sehen Sie das, Frau Kneißl?
Ja, Ablenkung ist bedauerlicherweise fast zu einem täglichen Instrument in der Berichterstattung wesentlicher Medien geworden. Zweifellos, was an dieser neuen Dimension der Bauernproteste unter Anführungszeichen interessant ist, weil es ist tragisch für die Betroffenen, aber es waren ja jetzt nicht belgische Bauern, die in der Hauptstadt Belgiens, Brüssel, vorgedrungen sind, sondern es waren europäische Bauern im weitesten Sinne, die aus Frankreich kamen, die aus Deutschland, aus den Niederlanden kamen. Übrigens zur Erinnerung für uns alle, die ersten großen Protestwellen aus der Landwirtschaft kamen aus den Niederlanden bereits im Jahr 2022, 2023, weil die Niederlande hier sich als Vorreiter aufspielten, wenn es darum ging, Methanausstoß und andere schädliche Gase aus der zweifellos intensiven Viehzucht, ja, das hat ja alles nicht mehr mit Viehwirtschaft zu tun, das ist Fleischindustrie, aber da ging es zweifellos darum, eben die niederländische Landwirtschaft so an den Rand zu dringen, dass also viele Bauern bereit waren aufzugeben, weil sie gesagt haben, unter den Auflagen geht's nicht mehr. Und was in den Niederlanden begann als nationaler Bauernaufstand, sich dann in Deutschland, Österreich, Frankreich auch als nationaler Bauernaufstand jeweils fortsetzte, haben wir jetzt in einer EU-Dimension erlebt. Und die haben das ja auch sehr, sehr klug geplant, indem sie eben just am Tag des Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs eben auf das Ratsgebäude vorrückten. Da sah man dann Panzersperren und Wasserwerfer. Und auf der anderen Seite hingen dann eben nette EU-Plakate mit Blick auf die EU-Parlamentswahlen. Also nütze dein Votum. Die ganzen, also diese Bilder als solche waren ja schon sehr skurril, bedrückend skurril. Das, worum es geht, ist, dass hier sich eine Landwirtschaft europaweit erhebt und protestiert gegen viele Aspekte der sogenannten Green Deals, weil da ist keine Landwirtschaft mehr möglich, da ist keine Biolandwirtschaft, wenn man so will, die auch viele Fragezeichen aufwirft, weil nicht alles, wo Bio draufsteht, ist Bio drinnen, wie wir wissen. Und das andere ist aber, dass so viel Bürokratie für jeden einzelnen Bauern mittlerweile drinnen hängt, dass man sich diese Form von Koexistenz zwischen Landwirtschaft und Regierung in Europa nur mehr leisten kann als Großbauer mit einer Anwaltskanzlei bei der Hand, der also hilft, sozusagen diese Formulare auszufüllen. Und ich habe selbst in einer landwirtschaftlichen Gemeinde in Österreich gelebt und natürlich, es ist eine subventionierte, eine hochsubventionierte Landwirtschaft, die man sich leisten muss heute in Europa. Viele Bauern haben davon die letzten zwei Generationen profitiert. Andererseits sind aber mittlerweile derart viel Bedingungen geknüpft, dass sich eben ein Großteil das sehr, sehr klar überlegt, ob sie das noch weitermachen wollen. Und daher war es in gewisser Weise ein Aufstand der europäischen Bauern und nicht nur der deutschen oder der französischen.
Ja, und wir bleiben gleich mal in den Niederlanden, denn dort wurde jetzt vergangene Woche in Den Haag dem Eilantrag Südafrikas zur Beendigung des Genozids in Gaza stattgegeben. Israel muss umgehend alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass im Rahmen des Krieges in Gaza ein Völkermord an den Palästinensern stattfindet. Das entschied der Internationale Gerichtshof am vergangenen Freitag per einstweiliger Anordnung. Der IGH gab den Eilanträgen Südafrikas nur teilweise statt, denn den geforderten sofortigen Stopp des Militäreinsatzes ordnete er nicht an. Vielmehr wird Israel gehalten, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die militärischen Handlungen nicht gegen Artikel 2 der Völkermordkonvention verstoßen. Auch wird Israel dazu angehalten, die Versorgungslage in Gaza zu verbessern und Genozidanstachelung im Land zu sanktionieren. Diese Maßnahme muss Israel jetzt innerhalb eines Monats in einem Bericht dokumentieren. Der südafrikanische Präsident kommentierte dies mit den Worten: Der Schrei des palästinensischen Volkes wurde endlich erhört. Ja, Herr Feistel, was erhoffen Sie sich denn von diesem Urteil des Internationalen Gerichtshofs und welche Folgen wird es für Israel haben?
Also, ich denke, kurzfristig wird es erstmal keine wirklichen Folgen haben, weil der Internationale Gerichtshof nicht unbedingt die Möglichkeit hat, das jetzt direkt umzusetzen. Es bräuchte eine Entscheidung des UN-Sicherheitsrates, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Und der UN-Sicherheitsrat, da wissen wir alle, wer da die Vetomächte sind. Das sind die USA, das sind Großbritannien, Frankreich. Und die werden natürlich jeder Maßnahme widersprechen und ihr Veto einlegen. Das heißt, kurzfristig wird dieses Urteil eigentlich überhaupt nichts bringen. Es besteht aber die Möglichkeit, dass die ganze Angelegenheit dann vor die UN-Generalversammlung kommt. Und da sieht die Stimmung ein bisschen anders aus, weil mittlerweile ein doch sehr großer Teil der Länder auf der Welt nicht so auf pro-westlicher Linie ist, wie man das hier im Westen sich gerne oft noch schön redet, sondern die überwiegende Mehrheit der Länder, vor allem im globalen Süden, verurteilt das Vorgehen Israels in Gaza. Und deswegen kann da das Stimmverhältnis ein ganz anderes sein. Und da besteht die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie realistisch sie ist, dass die Generalversammlung Maßnahmen gegenüber Israel verhängt. Also das kann sehr weitreichend sein. Auch das kann bis Wirtschaftssanktionen gehen, Ausschluss Israels aus der Generalversammlung. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie realistisch das ist, aber die Möglichkeit gibt es. Aber nochmal einen Schritt zurück, ein Wort zu dem Urteil selber. Hier in den deutschen Medien wird ja das aus irgendeinem für mich komplett unverständlichen Grund als Sieg Israels oft verkündet. So, ja, das Gericht hat jetzt nicht den Waffenstillstand verhängt, den sich Südafrika so gern gewünscht hätte. Aber wenn man das Urteil mal genauer liest, finde ich, kann man das durchaus da reinlesen. Weil das Gericht ordnet an, dass Israel Maßnahmen zu unterlassen hat, die den Tod oder die seelischen oder körperlichen Verletzungen von Menschen der Gruppe, nämlich eben der Palästinenser, bewirken könnte. Und ich meine, jeder bewaffnete Konflikt, jeder Angriff stellt eine solche Handlung dar. Das heißt, im Grunde ist es implizit schon die Aufforderung, die Angriffe zu stoppen.
Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf dieses Urteil? Schließen Sie sich da den deutschen Leitmedien an, die eher das als einen Sieg Israels verkünden, oder stimmen Sie da der Interpretation von Herrn Feistel zu?
Ich stimme Herrn Feistel zu. Was vielleicht für uns alle in Erinnerung zu rufen ist, der IGH wird oftmals angerufen, aber weist dann das Verfahren, die Klage als solche zurück wegen Unzuständigkeit oder weil es gibt verschiedene Momente, warum man dann eben auf IGH-Ebene sagt, es gibt dann eine richterliche Mehrheitsentscheidung zu sagen, wir sind dafür nicht zuständig. Und hier hält der Internationale Gerichtshof aber mehrheitlich sich die Klage für zulässig, für plausibel. Und das ist, finde ich, schon einmal eine erste Errungenschaft. Daher kann ich jetzt nicht von einem Sieg Israel, weder moralisch noch rechtlich, wie auch immer, sehen, sondern die in dieser 84-seitigen Klage vorgebrachten Punkte, die allesamt in die Stoßrichtung Völkermord, Menschenrechte, Kriegsrecht als solches, heute umschrieben netterweise als humanitäres Völkerrecht, aber es geht ganz banal um Kriegsrecht, dass all diese Punkte an sich zutreffen. Das heißt, der IGH sagt jetzt in dieser ersten Eilentscheidung, es handelt sich ja noch um kein Hauptverfahren, es ist eine allererste Frage der Zulässigkeit dieser Klage. Und in einer Zeit, in der das Völkerrecht an sich völlig ausgehöhlt ist, und diese Aushöhlung findet meiner Beobachtung nach seit den Antworten auf 9/11 statt, nämlich mit in dem damals über den Krieg gegen den Terror Völkerrecht und auch nationales Recht, Strafprozessrecht beispielsweise, ausgehebelt wurde von Großbritannien, USA abwärts. Und daher in einer Zeit, in der das Recht so ausgehöhlt und so schwach ist, würde ich diese Entscheidung erstmals begrüßen, weil hier doch der Versuch unternommen wird, wieder zu den Grundlagen unserer internationalen Koexistenz zurückzukommen. Und die finden sich nun einmal in der Satzung der Vereinten Nationen. Und nur diese ist hier anzuwenden mit all den anderen UNO-Dokumenten, wie der UNO-Konvention zum Völkermord. Die Art und Weise, wie die südafrikanischen Richter und das südafrikanische Außenministerium hier vorgeht, ist geschickt. Also man politisiert das nicht, auch wenn es politisiert scheinen mag. Aber es ging jetzt einmal in einer allerersten Phase darum, diese Klage überhaupt zulässig zu machen. Und dann werden wir in einem weiteren Hauptverfahren, das sich über Jahre hinziehen kann. Also IGH-Verfahren können manchmal über 5-6 Jahre laufen. Aber wir werden sehen, wie sich die Lage politisch entwickelt und vielleicht werden Jurastudenten in 7-8 Jahren dieses Verfahren bearbeiten und sagen, ja, da war ein Wendepunkt. Also ich selbst habe in meinem Jurastudium beispielsweise Nicaragua, Klage, USA, Seeminen, das war ein Verfahren aus den 1980er Jahren, das war so für uns ein Um- und ein wesentlicher Fall, den wir viel diskutierten, immer wieder in Doktorarbeiten und so weiter zitierten. Also der IGH ist nicht irgendeiner der vielen neuen Gerichtshöfe, die es gibt, sondern er ist ein wohl etablierter, eine Grundinstitution der Vereinten Nationen.
Ja, und trotz dieses Urteils des Internationalen Gerichtshofs, dass Israel gegen jede Handlung zu unterlassen haben, die gegen das Völkerrecht verstößt, denkt man in Israel scheinbar ganz offen weiter über die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen nach. Das deutsche Overton-Magazin hat jetzt zu Beginn der Woche einen Bericht veröffentlicht, laut dem einem Treffen von israelischen Ministern und Abgeordneten weiterhin Pläne zur Vertreibung der Bewohner des Gazastreifens und der anschließenden Besetzung durch israelische Siedler geschmiedet werden. Teilgenommen haben an diesem Treffen laut dem Bericht auch hochrangige Regierungsmitglieder wie Itamar Ben-Gvir, der das Amt des Ministers für nationale Sicherheit Israels bekleidet, sowie auch der Finanzminister Smotrich waren vor Ort. Und ja, das Wording für die geplante Vertreibung lautet freiwilliger Transfer. Gemeint ist damit, dass die Lebensbedingungen der Menschen im Gazastreifen so weit verschlechtert werden, dass sie aus der Not heraus bereit sein werden, aus dem Gazastreifen freiwillig zu fliehen. Und das Ganze fügt sich auch in einen Artikel der BBC. Demnach sind zwischen 144 und 175.000 Gebäude mittlerweile beschädigt oder zerstört. Das entspricht laut dem Bericht von BBC 50-60% aller Gebäude im Gazastreifen. Ja, Herr Faisal, es wird also allem Anschein nach ganz offen über eine Vertreibung der Palästinenser gesprochen. Wann wird denn der Westen seine Stimme erheben und Sanktionen gegen Israel verhängen, wie sie das auch gegen Russland tun?
Ja, ich glaube, da kann man lange warten. Deutschland und die USA stellen sich ja jetzt auch nach diesem Urteil dieser einstweiligen Verfügung des IGH auch auf die Seite Israels und weisen immer noch alles weit zurück. Und Deutschland stellt Israel sogar seine Juristen zur Verfügung, um da irgendwie Schützenhilfe zu leisten. Also es ist nicht zu erwarten, dass jetzt plötzlich Sanktionen verhängt werden. Aber diese Pläne zur Vertreibung der Palästinenser, davon hört man ja schon seit Beginn der Offensive im Gazastreifen eigentlich. Einzelne Politiker haben immer wieder gesagt, dass sie jetzt den Gazastreifen platt machen wollen. Manche haben von einem Einsatz von Atomwaffen gesprochen. Also man will wirklich dieses ganze Gebiet am liebsten in eine Wüste verwandeln oder komplett freiräumen, um dann da israelische Siedler drauf zu siedeln zu lassen. Es gibt auch den Plan, eine künstliche Insel anzulegen im Mittelmeer, um dann da die Palästinenser hinzusetzen. Also das ist schon alles sehr zynisch. Und ja, es ist trotzdem nicht zu erwarten, dass der Westen da jetzt irgendwie eingreift.
Ja, aber es gibt zumindest vielleicht in Teilen doch gute Nachrichten, denn Israel und die Hamas seien auf dem besten Weg, innerhalb der nächsten 2 Wochen jetzt einen neuen Deal zu schließen. Die New York Times berichtet unter Berufung auf US-Regierungskreise, dass US-Unterhändler einen Entwurf auf Grundlage von Vorschlägen Israels und der Hamas ausgearbeitet hätten, der jetzt an diesem Sonntag in Paris besprochen werden soll. Der Deal sehe demnach vor, dass die Hamas mehr als 100 Geiseln freilässt und Israel dafür sein militärisches Vorgehen im Gazastreifen für etwa 2 Monate einstellt. Der Entwurf sieht weiter vor, dass die Kämpfe in einer ersten Phase für 30 Tage pausiert werden. Und in dieser Zeit soll dann die Hamas weibliche, ältere und auch verletzte Geiseln freilassen. Und parallel Dazu würden beide Seiten über eine zweite Phase verhandeln, in der als Geiseln genommene israelische Männer und Soldaten für weitere 30 Tage Feuerpause freigelassen würden. Also Frau Kneißl, doch etwas Hoffnungsvolles. Wie blicken Sie denn darauf? Gibt Ihnen das auch Hoffnung, dass es da womöglich bald zu weiteren Verhandlungen kommt?
Noch einmal zur Erinnerung für uns alle, die israelischen Nachrichtendienste, der gesamte Sicherheitsapparat hat immer Gesprächskanäle zu Hamas gehabt und immer auch auf das Emirat Katar eingewirkt, Finanztransfers an die Hamas zu ermöglichen. Also hier sind etablierte Gesprächskanäle da, die offenbar immer noch funktionieren, auch wenn es eben zu diesen grauenhaften Handlungen aller gegen alle gekommen sind, ist. Erinnern wir uns an die letzte Waffenpause, die hat gerade mal 5 Tage gehalten. Da wurden einige Geiseln ausgetauscht. Es kam zur Freilassung von weiblichen und jugendlichen Administrativhäftlingen und anderen aus israelischen Gefängnissen. Aber mittlerweile wurden ja tausende weitere Palästinenser in Administrativhaft, wie das heißt, also lange Untersuchungshaft genommen. Es kam zu verschiedensten, wahrscheinlich auch außergerichtlichen Hinrichtungen, Exekutionen. Also was alles seit dieser 5-tägigen Waffenpause passiert ist, es hat sich die gesamte Situation verschärft. Wir wissen nicht, wie viele der Geiseln noch am Leben sind. Menschen, die am 7. Oktober verletzt wurden, ja, durch Schusswunden oder wie auch immer, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie die letzten 3-4 Monate überlebt haben. Also da muss man schon auf dem Boden der Realität bleiben. Wir sprechen von verwundeten israelischen Geiseln. Es ist ein Faktum, dass einige wahrscheinlich durch den Beschuss Israels mittlerweile ums Leben kamen. Zumindest eine Person wurde, verzeihen Sie mir diesen schrecklichen Ausdruck, aber es ist ein Faktum, vergast, nachdem eben auch die israelische Armee hier Gas eingelassen hat in einige der Tunnels. Wir hatten 3 israelische Geiseln, die auf eigene Faust sich befreien konnten, mit einer weißen Flagge unterwegs waren, durch Friendly Fire, also durch ihre eigenen Leute erschossen wurden. Ich würde hier sehr, sehr viel vorsichtiger agieren. Also für mich ist jetzt das nicht ein Grund, der große Hoffnungsschimmer. Katar und auch ägyptische Unterhändler sind die Ansprechpartner der Israelis immer schon gewesen. Es ist aber mittlerweile so viel passiert, dass ich nicht weiß, wie jetzt eine Hamas-Führung, die im Ausland sitzt, ja, also Haniyeh, der hier der Hauptansprechpartner ist, sitzt selbst in Katar, wirklich Bescheid weiß über das, was möglich ist, ja. Weil wir haben hier völlig unterschiedliche Ebenen der Kontrolle, der militärischen Führung. Wir haben eine Hamas-Führung, die unter relativ guten Umständen im Ausland lebt. Wir haben Kämpfer, die sich als Hamas-Kämpfer bezeichnen, teilweise aber auch anderen Gruppen zuzuordnen sind, die physisch verfügen über die Geiseln, von deren Zustand uns nichts bekannt ist. Wir haben einen gewaltigen Druck, der von den Familien der Geiseln ausgeübt wird auf die israelische Regierung, der nachvollziehbar ist, weil hier die absolute Verzweiflung ist. Also ich teile nicht jetzt die große Zuversicht, dass das jetzt mal alles sozusagen vorerst auf Schiene zu bringen ist und dann machen wir mal 30 Tage Waffenpause und tauschen aus. Ich sehe es kritischer, ich bin nicht dort, aber ich versuche meinen Hausverstand und meine Lebenserfahrung einzusetzen und beides sagen mir, so einfach ist es nicht.
Herr Feistel, wie blicken Sie denn jetzt auf eine mögliche Friedenslösung dort unten im Gazastreifen? Wie wird sich das alles weiterentwickeln? Wie sind da Ihre Gedanken dazu?
Ja, ich sehe es so ähnlich wie Frau Kneißl. Ja, es gibt diese Berichte und Gerüchte, aber es gibt auch Äußerungen von israelischen Regierungsmitgliedern, zum Beispiel eben von Netanyahu, der gesagt hat, für ihn kann es nur den totalen Sieg geben. Und deswegen ist meiner Meinung nach, also ich würde nicht unbedingt damit rechnen, dass sich da jetzt groß was tut und dadurch sich die Lage erheblich verbessert. Vor allem muss man bedenken, dass eigentlich die israelischen Geiseln momentan so der einzige der einzige Druckpunkt sind, den die Palästinenser wirklich haben, weil ja eben, wie Frau Kneißl gerade gesagt hat, durch die Familienangehörigen der Geiseln wird auch Druck auf die Regierung ausgeübt. Wenn die Palästinenser diese Geiseln nicht mehr haben, fällt dieser Aspekt weg. Das heißt, die Israelis können noch viel dramatischer, noch viel drastischer vorgehen, wenn sie das wollen, weil sie eben nicht mehr die im Hinterkopf haben müssen, da sind noch Leute von uns. Deswegen weiß ich nicht, ob die Palästinenser die Hamas die Geiseln wirklich aus der Hand geben würden.
Ja, und ich möchte mich zum Abschluss unseres heutigen Podcasts auch mal noch über ein Thema unterhalten, das vielleicht nicht so ganz in die Aufmachung unseres Podcasts passt, denn wir haben ja gesagt, wir fokussieren uns in erster Linie auf geopolitische Themen, aber dadurch, dass es jetzt schon seit Wochen in den deutschen Medien und vor allen Dingen auch auf den deutschen Straßen zu sehen ist, haben wir gesagt, wir müssen da heute mal drüber sprechen, nämlich über die Demos gegen rechts, die in Deutschland jetzt stattfinden und schon Millionen Menschen auf die Straße gebracht haben. Das Ganze folgte einer Veröffentlichung des Recherchekollektivs Korrektiv, die einen Masterplan veröffentlicht haben zur Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland. Dem Ganzen war ein Treffen in Potsdam gefolgt von Privatleuten, darunter befanden sich auch AfD-Politiker. Und einer der Menschen, der vor Ort war, war auch der Österreicher Martin Sellner, Chef der dortigen identitären Bewegung. Frau Kneißl, Herr Sellner hat das Ganze mit Ibiza verglichen. Er sagte, das sei das deutsche Ibiza. Wie blicken Sie denn auf die Proteste und was sind da Ihre Überlegungen, Ihre Gedanken dazu?
Ja, also der Auslöser dieser Proteste, Sie haben dieses Treffen erwähnt und offenbar die Sätze, die Forderungen, die dort gefallen sind, das hat ja doch in gewisser Weise schon auch internationale Auswirkungen, weil eine der Reaktionen war, dass Marine Le Pen, Vorsitzende des Rassemblement National, des früheren Front National, bereits angedroht hat, dass sie sich vorstellen könnte, sämtliche Zusammenarbeit mit der AfD aufzukündigen, was insofern dann sozusagen wieder Probleme schaffen könnte für die Europawahlen, weil hier doch gewisse Gruppen gemeinsam sozusagen in einer Fraktion im Europäischen Parlament auch agieren. Also es ist nicht nur eine Angelegenheit, die jetzt ein paar deutsche Privatpersonen, Politiker, welcher Art auch immer anbelangt, sondern es hat schon noch eine gewisse internationale Dimension, wenn man so will. Und ich bin hier auch nur jemand, der das aus aller Ferne liest. Meine Aufmerksamkeit gilt hier eigentlich anderen Themen. Und ich habe Proteste gegen rechts, wenn Sie so wollen, zweimal in der Woche, 18 Monate lang miterlebt, als vor meinem Büro Pfeifkonzerte zweimal in der Woche stattfanden. Die waren gegen meinen Nachbarn, den damaligen Innenminister, gerichtet, aber unsere beiden Gebäude waren sozusagen nebeneinander. Und es war mir oftmals verunmöglicht, aus dem Gebäude rauszugehen, weil man weil einfach Pfeifkonzerte und Verbalattacken im Gange waren. Ich habe derartige Proteste nicht erlebt, als diese selbe Bundesregierung beispielsweise im österreichischen Parlament im Jahr 2020 dabei war, einen Verordnungsentwurf im Parlament durchzuboxen, zu dem es dann nicht kam, aber Inhalt dieses Verordnungsentwurfs war es, der Polizei zu ermöglichen, auch in Privatwohnungen nachzusehen, ob Covid-Regeln eingehalten werden. Das heißt, eine Verletzung des Hausrechts und der gesamten, eigentlich der Verfassung. Also es gab damals nie diese Form von Protesten. Ich kenne diese Proteste, ich kenne ihre Lautstärke, wenn Sie so wollen. Zweimal wöchentlich fanden sie statt. Auch das nannte sich damals in gewisser Weise Protest gegen Rechtsextremismus. Und es ist, wie soll ich sagen, für mich herrscht hier eine große Konfusion der Begriffe. Ich glaube, es haben alle irgendwie so ein bisschen ihre Parameter verloren, ihren inneren Kompass, worum es geht. Was ist wichtig, was ist weniger wichtig? Und was ist rechts, was ist links, was ist für die Bevölkerung ausschlaggebend? Das ist so meine Betrachtung aus aller Ferne.
Ja, Herr Feißl, eine Konfusion der Begriffe. Ich denke, das sehen Sie wahrscheinlich ähnlich. Ich habe Sie immer in Ihren Publikationen jemand kennengelernt, der eher linke Position vertritt. Deswegen frage ich Sie jetzt mal so ganz offen und direkt, waren Sie auch vor Ort bei den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus? Das müsste ja auch Ihr Anliegen sein, oder?
Ich habe mir das mal kurz angesehen, einfach aus Interesse, nicht um das zu unterstützen, weil ich finde, dass Proteste, die von der Regierung organisiert werden, und das war hier der Fall, hier, wo ich bin, hat die Stadtverwaltung beziehungsweise hat diesen Protest organisiert, und ich finde, das erinnert mich immer so ein bisschen an autoritäre Regime, wo die Regierung irgendwie Zustimmung generiert oder simuliert durch, indem sie ihre treuesten Anhänger auf die Straße holt. Also das hat, man kämpft ja angeblich für Demokratie, aber für mich hat das mit Demokratie jetzt nicht so viel zu tun, wenn die Regierung gegen die Opposition demonstrieren lässt. Ganz unabhängig davon, was man von dieser Opposition eigentlich hält. Es ist ein absurdes Schauspiel, wenn man sich das mal anschaut. Also komplett, man fragt sich eben, wo sind eigentlich diese Leute, die jetzt hier gegen rechts und den angeblichen Faschismus demonstrieren, wo sind die eigentlich, wenn die deutsche Bundesregierung Milliarden an Euro in die Ukraine verschifft, wo ja wirklich tatsächliche Nazis unterwegs sind, die mit Wolfsangel und SS-Runen posieren, und wo Bandera irgendwie eine Größe ist, die man irgendwie respektiert, wo sind da die Proteste gegen rechts oder wo sind die Proteste gegen den Faschismus oder gegen für die Menschlichkeit, wie es ja auch heißt, für wir sind bunt, wir sind für Menschen, wir sind und so weiter. Wo sind eigentlich diese Proteste, wenn die Bundesregierung Israel dabei unterstützt, den Gazastreifen platt zu bomben? Wo sind diese Proteste, wenn die deutsche Bundesregierung, wie letztes Jahr geschehen, in der UN-Generalversammlung eine Resolution ablehnt, die den Nationalsozialismus verurteilen sollte? Also wo sind da die Proteste gegen rechts und gegen den Faschismus? Und wo waren diese Leute, als, wie Frau Kneißl gerade auch schon angerissen hat, als hier totalitäre Zwangsmaßnahmen im Rahmen des Covid-Regimes verordnet wurden? Ich weiß, wo diese Leute waren. Sie haben nämlich geklatscht und gejubelt, als genau das alles geschehen ist. Also sie haben das quasi unterstützt. Also es ist eine komplette Verdrehung von allem. Da ist wirklich jeder Kompass verloren gegangen. Man inszeniert sich als guter, wohlmeinender, und wir sind ja für die Menschen und so. Aber dann ist man gegen jede Opposition. Man ist gegen Palästinenser. Man ist natürlich gegen die Russen, weil die Russen ja böse sind. Und so. Und es ist ein absurdes Schauspiel.
Und einen spannende Aspekt finde ich ja auch, dass das Ganze damit großgezogen wird, dass gesagt wird, nie wieder ist jetzt, dass vor einem 1933 gewarnt wird. Also es gibt eben diesen historischen Vergleich und in Teilen eben auch die Gleichsetzung der AfD mit der NSDAP. Es gab auch auf einer Demonstration in Aachen, war das, glaube ich, dort sind die Demonstranten aufgezogen mit einem großen Plakat, das auch noch auf der Titelseite einer lokalen Zeitung zu finden war, auf dem stand AfDler töten. Also ein Mordaufruf, wenn man so will, daneben auf diesem Bild zu sehen. Man kann das natürlich auch anders interpretieren. Das ist ja auch in Anlehnung als an die Partei zu sehen von Martin Sonneborn. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Man stelle sich vor, auf diesem Plakat hätte gestanden, SPDler töten oder Grüne töten. Dann wäre wahrscheinlich der Aufschrei groß gewesen. Ja, Frau Kneißl, wie sehen Sie denn diese historischen Vergleiche, die da derzeit in den Medien immer wieder stattfinden und dass vor einem 1933 gewarnt wird?
Wir sind wieder beim verlorenen Kompass und vor allem auch bei einem, ich sage gerne, nicht wenig historischem Denken, sondern ahistorischem Denken. Also es ist nicht, dass Personen, die diese Vergleiche machen, wenig über Geschichte wissen, sondern sie sind absolut unwissend oder interessieren sich auch nicht für Geschichte, weil 1933 hatten wir doch die Situation, dass eine völlig andere soziale Umstände herrschten und dass Deutschland am Boden lag durch die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges. Deutschland warf damals war einfach in einer völlig anderen Situation. Das, womit man vielleicht diese sogenannten Weimarer Verhältnisse wieder heraufbeschwören möchte, ist das sogenannte Ausfransen der Ränder, das man immer wieder hört. Also hier wird dann von den Kritikern vorgehalten, ja, die Mitte ist verloren gegangen. Das ist aber jetzt nicht von außen her verursacht worden, sondern das hat auch eine Kanzlerin Angela Merkel zu verantworten, indem sie eben die Partei und die Politik so führte, wie sie tat, dass hier eine Mitte sich verschoben hat. Aber wir haben zweifellos heute in Deutschland, und das ist für mich vielleicht die einzige Analogie, die ich irgendwo zulassen würde, weil ich halte von diesen Analogien sonst nicht so viel, aber wir haben neue Kleinparteien, die im Kommen sind. Und da ist, soweit ich mitlese aus aller Ferne, was in Deutschland im Moment im Gange ist, weniger die AfD jetzt vielleicht das Problem für die Großparteien und für die nächsten Wahlen, sondern es ist einer Sarah Wagenknecht gelungen, aus dem Stand heraus in manchen Umfragen, es sind immer nur Umfragen, wir sind noch nicht bei echten Wahlergebnissen, aber dann beispielsweise die etablierten Parteien wie SPD hinter sich zu lassen. Und da ist sehr, sehr viel im Gange. Also auch ein Herr Maaßen, ehemalige Werteunion, also der rechte Kern der CDU, der sich dann mit einer neuen Partei etablieren will. Und vielleicht kommen noch weitere Parteigründungen. Also in Österreich haben wir mittlerweile auch solche Kleinstparteien, die dann aber aus dem Stand heraus auf ihre 9, 10, 12% kommen. Und wenn sie sich auch Bierpartei nennen oder Champagnerpartei oder was auch immer, also es ist geradezu eine Ironisierung der politischen Verhältnisse, die da stattfindet. Und ich kann mich nur an Gespräche mit Menschen erinnern, die ich noch kennenlernen durfte, die in den 1930er Jahren als junge Menschen unterwegs waren. Und der große Unterschied zu damals, würde ich sagen, ist, wir hatten doch damals in den 30er Jahren Menschen, die noch sowas wie eben, ich wiederhole mich, den inneren Kompass hatten und die manches anders bewerteten. Also es gab diese Konfrontation rechts-links, ja, aber sie war eine Sozialdemokraten-Kommunisten-Konfrontation versus beispielsweise in Österreich damals nicht Nationalsozialisten, sondern Austrofaschisten, die sich von den Nationalsozialisten sehr klar abzugrenzen wussten. Und ich glaube, ab einem bestimmten Zeitpunkt wird es wahrscheinlich auch politikwissenschaftlich zu kompliziert für die heutigen Journalisten.
Ja, und Herr Feistel, die abschließende Frage an Sie, was ich jetzt beobachte an diesen Protesten, ist, dass vor allen Dingen auch sehr viele junge Menschen zugegen sind. Und wir beide sind ja, das kann man ja so ganz offen sagen, wir sind auch Teil dieser jungen Bewegung, aber wir gehen im Unterschied zu diesen Menschen eben nicht auf die Straße. Für uns sind es andere Themen, die uns am Herzen liegen. Also wie erklären Sie sich denn, dass jetzt so viele junge Menschen auf die Straße gehen? Wie hat man das geschafft, die wieder da abzuholen?
Oh ja, das ist, finde ich, nicht so ganz einfach zu beantworten. Es hat wahrscheinlich mehrere Aspekte. Einerseits der Niedergang des Bildungssystems, also der dazu führt, dass die Menschen oder die Schüler und Studenten in den Unis und Schulen nicht mehr das kritische Denken lernen, sondern einfach nur das Übernehmen von dem, was vorgegeben wird und dann eben wiedergeben. Das heißt, man passt sich an die Obrigkeit an, man übernimmt vorgekaute und vorgegebene Denkmuster und Einstellungen und Meinungen und erlebt sie dann auch als eigene. Das geht ja dann ganz schnell, dass man sich das quasi glaubt, das ist auch die eigene Haltung, obwohl die einem eigentlich von außen aufgezwungen wurde. Und natürlich auch den Niedergang des Medienapparates. Also wenn man sich die Leute anguckt, wo nehmen die ihre Informationen her? Das ist die Tagesschau und ZDF und sowas. Und das kann man auf diesen Demos auch beobachten, wenn man sich mal die Schilder durchliest. Ich habe da zum Beispiel eins gesehen, da war so die Ukraine-Fahne und da drauf stand für Demokratie. Und ich habe mich gefragt, will diese Person sich jetzt für Demokratie in der Ukraine einsetzen, dann viel Glück dabei. Das wird nicht gut gehen. Oder ist diese Person wirklich davon überzeugt, dass in der Ukraine gerade die Demokratie verteidigt wird? Da muss man ja schon irgendwie sehen, dass es ein reines Fantasiekonstrukt der öffentlich-rechtlichen Medien. Genau, und ich denke, das sind so die beiden Aspekte. Und natürlich dann auch, was Frau Kneißl gesagt hat, dieses ahistorische Denken. Man merkt gar nicht, wie wenig eigentlich die heutige Zeit mit der damaligen zu tun hat, beziehungsweise dass man das nicht vergleichen kann. Und man lebt auch in seiner Blase. Gerade Studenten sind in einer ziemlichen Blase und halten sich für die Welt. Dabei ist da draußen die Welt ganz, ganz anders. Und was ich persönlich, also meine persönliche Überzeugung ist ja auch, dass diese Proteste der AfD nicht schaden, wie die Leute vermuten, sondern ihr eher nützen. Man sieht das zum Beispiel, dass die Mitgliederanträge bei der AfD, die gehen gerade in die Höhe, seit dieser ganze Skandal, vermeintliche Skandal ausgebrochen ist. Und ich habe auch gelesen, das Buch von Martin Sellner zum Beispiel ist jetzt schon, das gibt es noch gar nicht, das kann man noch gar nicht kaufen, aber es ist schon auf Platz 2 bei Amazon, unter den Vorbestellungen. Also dieses ganze Theater ist im Grunde, es nützt der AfD mehr, als es ihr schadet. Also ich glaube, es schadet ihr überhaupt nicht, es nützt ihr einfach nur.
Dann würde ich sagen, lassen wir das mal so als abschließendes Statement so stehen. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für diesen sehr spannenden Podcast heute, Herr Falzel, Frau Kneißl. Es war mir wie immer eine große Freude, Ihnen zuzuhören. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.
Vielen Dank, Felix Falzel. Vielen Dank, Flavio, von Witz Leben. Und allen unseren Zuhörern auch einen angenehmen Sonntag.
Ja, vielen Dank auch von mir und einen schönen Sonntag.
Ja, auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr hier heute mit dabei wart und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.